The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 14. Mai.
Ich verstehe, dass viele in der Politik und in der Öffentlichkeit immer neue Ideen haben, was der Staat tun kann. Dass es auch enorm viele wünschenswerte Aufgaben gibt. Aber angesichts der Lasten ist immer wieder auch eine Inventur staatlichen Handelns notwendig.
Finanzminister Christian Lindner will das Geld im Staatshaushalt zusammenhalten. SPD und Grüne hingegen wollen für ihre Ministerien ordentlich Geld zum Ausgeben haben von ihm, dem Minister. Darum fordert die FDP jetzt, Achtung, eine Haushaltswende. Endlich wieder eine Wende. Wenn die Ampel was erzeugt, dann sind es Wenden. So viele, dass sie sich zum Teil ja auch schon in die Quere kommen. Die Haushaltswende der FDP beißt sich mit der Zeitenwende des Kanzlers. Vielleicht erinnern Sie sich noch.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Um die Zeitenwende bei der Truppe weiter voranzutreiben und weil die 100 Milliarden Euro ja gar nicht reichen, möchte der zuständige SPD-Minister Boris Pistorius für die Truppe nochmal über 6 Milliarden Euro extra Zeitenwende plus zu den über 50 Milliarden Euro, die ohnehin ja auch noch regulär vorgesehen sind. 100 plus 6 plus 50. Lindner zeigt da die rote Karte. Haushaltswende schlägt seiner Meinung nach Zeitenwende. Ende offen. Auch die Wirtschaftswende ist in aller Munde. Sie soll ja den abgewürgten Motor der deutschen Wirtschaft mit laschen 0,2% Wachstumsbeschleunigung im ersten Quartal wieder in Schwung bringen. Der Finanzminister sagt dazu:
Was wir benötigen ist ein nüchterner Realismus, der beschreibt, wie die Lage ist und der dann den Mut zum Handeln aufbringt, damit die Lage sich verbessert. Das verstehen wir unter Wirtschaftswende.
Die Union wollte dem natürlich nicht nachstehen und fordert ebenfalls eine Wirtschaftswende. Das war natürlich nur eine Provokation und war als Aufforderung zur Steuersenkung gemeint. Julia Klöckner im Deutschen Bundestag.
Wir müssen ran an die Lohnnebenkosten, die sind bei über 40%. Wir müssen die Netzentgelte halbieren. Wir haben ein Gesamtpaket vorgelegt und wir brauchen die Wirtschaftswende jetzt.
Geschichtsinteressierte müssen bei dem Wort Wende automatisch an die geistig-moralische Wende des jungen Helmut Kohl denken. Der Begriff war geprägt von der FDP, die damit ihren Koalitionsbruch mit der Schmidt-SPD bezeichnet hatte. FDP-Urgestein Otto Graf Lambsdorff sagte damals, es war das Jahr 1982, im Bericht aus Bonn mit Friedrich Nowotny:
Montag wird Wahlkampf in Hessen gemacht, damit auch dort die Wende herbeigeführt wird.
Ja, meine Damen und Herren, so ist das. Wenn Otto Graf Lambsdorff im Zusammenhang mit den Wahlen in Hessen Genschers Begriff von der Wende bemüht, dann hat er natürlich den Wechsel im Auge.
Aber was sollte die geistig-moralische Wende denn eigentlich sein? Neuer Konservatismus, eine Liberalisierung unserer Gesellschaft, eine Neubesinnung auf patriotische Gedanken. Naja, vielleicht hat ja die politische Wende an sich das Potenzial, ein bisschen windig zu sein. Sie wird immer dann bemüht, wenn die Akteure den großen Befreiungsschlag zumindest mal simulieren wollen, aber dann ja doch oft im Klein-Klein verhaftet bleibt. Bei der Ampel jedenfalls hat man das Gefühl, dass nur eine Regierungswende jetzt noch helfen kann. Vielleicht ist ja Wende nur ein anderes Wort für Neuwahl. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Herbert Diess, der ehemalige Vorstandschef von Volkswagen, erklärt uns heute Morgen seine Vision einer, ja, Energiewende.
Das Land, das am schnellsten umbaut, wird die größten Vorteile bei den Energiekosten haben.
Anne Schwedt an der Wall Street erklärt das wilde Gezocke um die GameStop-Aktie und Deutschland rettet den Feldhamster. Gott sei Dank. Und wir gratulieren einer Filmlegende aus Hollywood zum runden Geburtstag. Ganz passend zum Anfangsthema unseres heutigen Podcasts fällt hier schon wieder das große Wort von der Wende. Diesmal aber die Energiewende. Wie steht's dieser Tage eigentlich um sie? Es soll ja ganz viel gewendet, verändert, getan werden und dabei stützt sich immer noch ein Großteil unserer Energiegewinnung auf Kohle und auf Gas. Bis 2038 ist dann allerdings das letzte Kohlekraftwerk vom Netz. So jedenfalls ist es beschlossen worden. Können wir es aber in Deutschland überhaupt schaffen, komplett auf erneuerbare Energien, auf Biokompost, auf Wind, auf Sonne umzusteigen? Na, die Zeichen stehen irgendwie anders. Erst vor kurzem verkündete der Schweizer Solarkonzern Meyer Burger, dass ihre Modulproduktion in die USA verlagert wird. In Deutschland scheint die Marktlage für die Solarkollektoren zu angespannt. Und die Politik unterstützt mit Worten größer als mit Taten. Also, wie steht's um die Energiewende? Darüber spreche ich heute Morgen mit einem Mann, der die Zukunft deutlich optimistischer beurteilt. Herbert Diess. Er ist der ehemalige CEO von Volkswagen, heute Aufsichtsratschef von Infineon, dem Chiphersteller, und seit diesem Jahr Verwaltungsratsvorsitzender von The Mobility House, einem Schweizer Unternehmen, das durch seine Technologien die Elektromobilität vorantreibt. Mit der Devise Zero Emission, Zero Kosten. Die langfristige Lösung, grüne Energie auch zu speichern, das heißt auch zur Verfügung zu haben, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, diese Lösung liegt direkt vor unserer Haustür. Das Elektroauto ist der Speicher, auf den wir gewartet haben, sagt Herbert Diess. Was er damit meint und wie das Ganze mit der Energiewende doch noch funktionieren kann, das verrät er uns jetzt. Einen schönen guten Morgen, Herbert Diess.
Grüß Sie, Herr Steingart.
Die erneuerbaren Energien, Sie sind ein großer Fan. Wir sehen gleichzeitig, dass viele im Kohlebereich, die Erdölindustrie, weiter investieren, dass das fossile Zeitalter keineswegs zu Ende geht. Haben Sie sich getäuscht?
Ich glaube schon, dass es deutliche Anzeichen gibt, dass es zu Ende geht. Der Zubau an Energie, an zusätzlicher Energie ist praktisch zu 90% mittlerweile erneuerbar. 80% davon sind Solar. Solar ist so wettbewerbsfähig geworden, dass es sich nicht mehr lohnt, nach Kohle zu graben. Und das gilt eben nicht nur für die entwickelten Volkswirtschaften wie Deutschland, Europa, USA, sondern es gilt auch für die Entwicklungsländer. Es gilt für Indien. Indien hat ein Kohlemoratorium ausgerufen und baut nur noch Solar. Die größten Solarkraftwerke entstehen in Indien. Nicht, weil Indien die Welt retten will, sondern weil Solarstrom günstiger ist als Kohlestrom.
Gleichzeitig kriegt die Weltwirtschaft jedes Mal einen Schluck auf, wenn auch nur eine der Handelsrouten, auf denen Öl und Flüssiggas transportiert wird, unter Druck geraten. Also man hat schon das Gefühl, dass am Ölpreis auch jede Verhandlung nach wie vor, wie zu unserer Kindheit, wenn die OPEC die Förderquoten reguliert, dann ist an den Märkten der Teufel los.
Das ist so, ne? Und es ist natürlich, wir haben heute noch zu 90% Abhängigkeit von den fossilen Energien. Aber die Signale, dass der Wandel stattgefunden hat, das beginnt eben damit, dass die Erneuerbaren heute wettbewerbsfähiger sind als fossile Kraftstoffe und Brennstoffe. Und Solar ist heute 90% günstiger als vor 10 Jahren, als wir es in Deutschland hier noch produziert haben. Solar wird sich noch mehrmals vervielfachen und ist natürlich eine unglaublich nachhaltige Technologie, die letztlich dann auch dazu führen wird, dass sie den fossilen Sektor Schritt für Schritt zurückdrängen wird.
Was sagen Sie den deutschen Mittelständlern, den Familienunternehmern, die unter den hohen Industriestrompreisen, die zwar wieder zurückgekommen sind, aber trotzdem noch im internationalen Vergleich enorm hoch sind?
Ja, wir hatten natürlich in Deutschland immer nicht die günstigsten Strompreise. Ne? USA war immer günstiger und wir konnten trotzdem eine Industrienation hier aufbauen und am Leben erhalten. Wir hatten nie Zugang zu fossilen Rohstoffen, außer eben Braunkohle, Steinkohle.
Und ne? billige Russengas.
Und das billige Gas. Ne? Aber
viele sagen auch, unseren Wohlstand verdanken wir einen Gutteil dem billigen Russengas 70er, 80er, 90er Jahre.
Das stimmt. Das ist natürlich ein Nachteil. Aber diese Preissteigerung wird ja häufig auch dem Umbau des Netzes in Richtung Erneuerbare zugeschrieben. Und das stimmt nicht. Die Erneuerbaren werden den Strom potenziell deutlich günstiger machen. Und man kann in der Zukunft sehen, dass wir für Energie ganz, ganz wenig zahlen werden. In Deutschland tendenziell immer einen Tick mehr, weil wir weniger Sonne, weniger Wind haben. Aber dort, wo man eben viel Erneuerbare hat, Spanien hatten wir uns gerade angeguckt auf der Landkarte, da gibt es Tage, da haben die 80-90% Erneuerbare und die Wochenenden sind schon praktisch frei. Also der Strompreis ist bei null.
Die ist die Frage schon, ist dieses Land für eine, ich sag mal, All-Electric Society tatsächlich als Exerzierfeld geeignet oder braucht es nicht einen Energiemix, der es möglich macht, die Erneuerbaren auszubauen, aber den Rest der Volkswirtschaft damit nicht zu überfordern?
Ja, die Frage ist, haben wir die günstigsten Voraussetzungen für Erneuerbare? Sicher nicht. Wir haben 1000 Sonnenstunden. In Südspanien haben wir vielleicht 1500, 1700 Sonnenstunden. In Afrika 2000. Aber dennoch ist auch bei uns mittlerweile die günstigste Erzeugung Solarstrom. Und wir haben noch beliebige Flächen auf den Dächern offen, auf öffentlichen Flächen, die wir mit Solar zubauen können. Und das wäre ein Standortvorteil. Das Land, das am schnellsten umbaut, wird die größten Vorteile bei den Energiekosten haben. Und kann Deutschland das erreichen? Ja, ich glaube schon. Wir haben eine große Bereitschaft in der Bevölkerung, ihre Dächer mit Solar zuzubauen. Wir haben auch die Technologie dafür, den Solarstrom in den Netzen gut zu verteilen. Wir haben Hochspannungsgleichstromübertragung.
Haben wir die Netze denn überhaupt?
Die Netze entstehen, Nord-Süd. Aber es gibt auch eine...
Sie entstehen sehr langsam. Wir sind wirklich hinterher. Der Bundesrechnungshof hat ein Sondergutachten gemacht. Wir sind 6 Jahre beim Ausbautempo hinterher.
Ja, das kann ich nicht beurteilen, wie weit man da hinterherhängt. Aber es gibt natürlich jetzt auch deutliche Möglichkeiten, den Bedarf des Netzausbaus zu reduzieren. Das sind Speicher, erstmal stationäre Speicher. Aber der günstigste Speicher, der uns zur Verfügung steht, ist natürlich das Auto, das Elektroauto. Die Anzahl der Elektroautos, die wir mittlerweile weltweit haben, ist unsere größte Speicherkapazität.
Das müssen Sie uns erklären, wie das Auto. Man denkt ja, da wird reingeladen und dann ist es in dem Speicher drin, also in der Batterie und wird abgerufen. Jetzt sagen Sie, wir sollen das Auto auch für was nutzen? Für die Fabrik, für den Haushalt?
Um den Strom zu transportieren von der billigen Mittagszeit in die teure Abendzeit. Das funktioniert einerseits, wenn Sie heute das Elektrofahrzeug nach Hause bringen, dann stecken Sie ein und das Fahrzeug beginnt zu laden. Mhm. Zur ungünstigsten Zeit. Der Strom ist dann am teuersten, die Netze sind am höchsten ausgelastet, zur ungünstigsten Zeit. Der erste Schritt ist, diesen Ladezeitpunkt zu verschieben, nach hinten zu verschieben, in die Morgenstunden. Der Strom kostet die Hälfte und die Netze werden natürlich deutlich niedriger ausgelastet. Die nächste Phase ist, und die kommt jetzt, die Fahrzeuge können jetzt bidirekt. Die können also Strom aufnehmen aus dem Netz und wieder ins Netz liefern. Die Software dafür ist da, die Regularien entstehen gerade, die Gesetzgebung entsteht dafür. Und damit können wir ab dem nächsten Jahr Fahrzeuge dazu nutzen, Strom auch mittags zu laden und abends ins Netz zurückzugeben.
Und das Neue ist, dass die Batterie beides kann. Wie war der Fachausdruck?
Also bidirektionales
Laden. Das gibt aber heute noch gar nicht.
Viele Autos können das heute schon.
Okay.
Weltweit, in den USA ist ein weltweiter Trend. Jede Volkswirtschaft sieht dieses immense Potenzial, weil wir damit natürlich Investitionen in Speicher uns sparen können. Wir können viel mehr erneuerbare Energien ins Netz laden, weil wir diesen riesigen Speicher haben. Und das Elektrofahrzeugfahren wird praktisch umsonst sein, weil dieser Mehrwert der Batterie so hoch ist, dass wir dem Kunden erlauben können, das Fahrzeug umsonst zu laden.
Das habe ich noch nicht verstanden. Warum wird es jetzt umsonst das Laden? Weil ich einen Preisvorteil erlange und damit mein Haus...
Der Strom um die Mittagszeit heute in Deutschland ist zum Teil im 1-Cent-Bereich, zum Teil bei null. Weil Solarstrom im Überfluss zur Verfügung steht.
Aber warum brauche ich das Auto dafür? Warum baue ich dann nicht eine Batterie in das Haus einfach ein?
Um den Strom dann in den Abendstunden zu verkaufen, brauchen Sie einen Speicher.
Den könnte ich ja ins Haus
auch einbauen. Den können Sie ins Haus einbauen, da müssen Sie aber Geld dafür ausgeben, während Sie den Autospeicher schon haben. Der Autospeicher ist viel zu wenig ausgelastet, der kann 400 Kilometer fahren, die meisten Leute fahren 30, 40, 50
Kilometer. Die Leute haben doch jetzt schon alle Angst, auch dafür gibt es einen Fachausdruck, den ich vergessen habe, die Leute haben jetzt schon alle Angst.
Range Anxiety.
Ja, dass sie alle liegen bleiben.
Also nein, wir können natürlich garantieren, dass Sie, wenn Sie abfahren wollen, das Fahrzeug in dem Ladezustand ist, wie es will. Sie geben in Ihrer App ein, ich will um 6 Uhr morgens losfahren, erwarte 80% Füllstand, können wir Ihnen garantieren, wir stecken um 6 Uhr abends ein und in der Zwischenzeit nutzen wir den Speicher, um am Strommarkt aktiv zu sein. Und je länger das Fahrzeug steht und angesteckt ist, desto mehr Wert kann man damit erzeugen. Und das erlaubt uns natürlich dann auch, die Erneuerbaren zu der Überflusszeit im Sommer weiter auszubauen, was ansonsten keinen Sinn machen
würde. Klingt trotzdem also sehr kompliziert, nach einer intellektuellen Gedankenübung. Absolut. Muss am Haushalt, ich frage ganz praktischer, die muss abends am Abendbrottisch dann diskutiert werden, will Papa morgen weiter wegfahren auf Dienstreise oder dürfen wir jetzt noch baden?
Das wäre die Unterstellung, ne, dass man sagt, wir wollen den Mobilitätsbedarf am nächsten Tag etwa wissen. Da wir aber natürlich Tausende von Fahrzeugen im Netz haben, als Kunden haben, spielt es auch keine Rolle, wenn einer mal was anderes macht, als er eingeplant hat.
So, die glauben also, das ersetzt den großen Speicher, von dem ja die Industrie die ganze Zeit träumt, dass wir große Speicherkapazitäten haben.
Wir haben den heute schon, wir nutzen ihn nur nicht.
Wir haben sie dezentral, wenn man so will.
Wir haben dezentral ist besser, weil wir natürlich dann verteilte Speicher haben, was die Netze nochmal entlasten würde. Wir haben also drei Riesenvorteile, umsonst Autofahren, Zubau von erneuerbaren Energien und wir brauchen weniger Netzausbau dadurch.
Wir bauen jetzt in Deutschland 20 neue, und zwar nicht Solarfabriken, sondern Gaskraftwerke, fossile Kraftwerke, weil wir die Redundanz brauchen, wenn die Dunkelflaute, also wenn kein Wind und keine Sonne scheint, auch abgesichert sein muss. Heißt das auch für diesen Absicherungskreislauf, man braucht weniger Absicherung?
Man braucht sicher weniger Absicherung, aber es kann es nicht ersetzen. Wir können nicht mit den Elektroautos eine zweiwöchige Dunkelflaute überbrücken, aber kann man größere Schwankungen ausgleichen mit Sicherheit. Also wenn das gelingt, brauchen wir sicherlich auch weniger Gaskraftwerke.
Aber wann brauchen wir überhaupt gar keine Gaskraftwerke? Viele Kritiker der Erneuerbaren sagen, das ist immer nur was für eine Schönwettertechnologie in Deutschland. Wir brauchen immer eine fossile Absicherung, nachdem wir die Kernenergie abgeschaltet haben.
Ist das so schlimm? Ich meine, wenn wir noch 5% im Jahr fossile Energie benötigen, die ja da ist, die ist installiert, die Infrastruktur ist da. Ne?
Wir sind heute nicht bei 5%.
Ich glaube, dass wir schon in der...
Wir sind heute bei deutlich mehr.
Naja, natürlich sind wir heute bei mehr. Aber dann, wenn wir nur die Dunkelflaute abdecken wollen, ne? Dann brauchen wir vielleicht noch 5 oder 10%.
Das heißt, die Solarenergie, sagen Sie, wird ihren Siegeszug um die Welt erst noch antreten?
Die Solarindustrie ist auf dem Siegeszug. 80% der Erneuerbaren der Energie, die heute zugebaut wird, ist Solar weltweit. Es ist mit Abstand die günstigste Technologie. Sie wächst im Jahr mit 30-50%. Wir haben heute weltweit etwa 1 Terawatt installiert, 60% davon in China. Und die Vorhersagen sind, dass wir in der Welt etwa 70 Terawatt haben werden. Das fast der ganze Energiebedarf der Welt wird Solar gedeckt werden.
Das heißt, die deutsche Energiepolitik ist nicht auf dem Holzweg, wie viele glauben, sondern Sie sagen, sie ist auf welcher Straße?
Ich glaube, wir müssten diesen Weg und der ja vorgeschrieben ist, ne, wir gehen in die Erneuerbaren. Das wird alles Wind und Sonne. Wir bauen die Leitungen aus. Die ganze Welt will das. Amerika, China ist dran, Japan, überall gibt es Piloten. Wir könnten eine Führungsrolle übernehmen. Dafür habe ich mich stark engagiert bei The Mobility House. TMH ist ein Pionier in dem Umfeld. Und wir versuchen zusammen mit den lokalen Automobilherstellern da am schnellsten die Kundenlösungen anbieten zu können.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine Geschichte, die kann nicht der Einzelne in seine Batterie einbauen. Das muss die Automobilindustrie tun.
Ja, so wie Sie gesagt haben, ist sehr komplex. Wir brauchen Zugang zu den Energiemärkten. Wir müssen Autospeicher aggregieren können. Wir brauchen den Consent des Kunden. Wir brauchen den Plan des Kunden. Wir brauchen die Zustimmung des Automobilherstellers Richtung Gewährleistung. Sehr komplexes Thema. Aber ich finde, gerade das macht spannend. Ja.
Vielen Dank, Herbert Diess, für diesen ermunternden Zuruf. Dankeschön.
Dankeschön, Herr Steingart.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da wird gezockt, dass die Börsenaufsicht schon wieder einschreiten muss. Was ist da los? Das weiß mit Sicherheit unsere Börsenreporterin an der Wall Street ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, die Aktie von GameStop wurde ja schon mal kurzfristig hochgejazzt von meist jungen Zockern, die sich im Internet genau dazu verabredet hatten. Das ist jetzt 3 Jahre her. Und jetzt ist die Aktie schon wieder explodiert. Was ist da los, Anne?
Ja, der Mann, der damals schon für die verrückte Rallye bzw. Manipulation verantwortlich war, war es diesmal wieder. Nach 3 Jahren Funkstille postete Roaring Kitty gestern das erste Mal wieder auf Social Media Und der Post auf der Plattform X war echt verrückt. Und zwar zeigte er lediglich eine Zeichnung von einem Typen, der gerade ein Computerspiel spielt und sich dabei nach vorne lehnt, so als ob er das Spiel super ernst nimmt. Und dass dieser Post, der nach 13 Stunden mehr als 60.000 Likes einsammelte, war der Grund für die Rallye gestern bei GameStop. Zwischenzeitlich ging es für die Aktie um über 110% nach oben. Am Ende stand ein Plus von 75%. Der Handel musste wegen der hohen Volatilität mehrmals angehalten werden. Und auch AMC, was ja auch eine Meme-Aktie ist, auch da ging es um 80% nach oben. Bei Reddit ging es um 9% nach oben. Der Mann hinter dem Social-Media-Account Roaring Kitty trieb die ganzen Kleinanleger in 2021 auch schon an, sich zum Traden zu verabreden und genau solche Aktien in die Höhe schießen zu lassen, auf dessen Verfall die großen Wall-Street-Institutionen gewettet hatten, um denen dadurch dicke Verluste einzubrocken. Und auch gestern gab es wieder dicke Verluste für die Shortseller, und zwar von über 1 Milliarde Dollar.
Und dann, Anne, sag uns noch, wie ist die Börse generell in diese neue Woche gestartet?
Da war tatsächlich ansonsten Zurückhaltung angesagt. Beim Dow Jones stand am Ende ein leichtes Minus von 0,2%, an der Nasdaq ein leichtes Plus von 0,3% und der S&P 500 schloss unverändert. Die Anleger warten ganz gespannt auf die neuen Inflationsdaten morgen. Insgesamt ist diese kleine Korrektur von den vergangenen Wochen tatsächlich fast wieder überwunden und wir nähern uns wieder Allzeithochständen an. Ein Grund dafür sind die doch sehr solide ausgefallenen Quartalszahlen und dass die Wirtschaft sich langsam wirklich abkühlt, zumindest der Arbeitsmarkt, und das will die Notenbank ja sehen, um die Zinsen zu senken. Die Anleger rechnen momentan mit einer 66-prozentigen Wahrscheinlichkeit damit, dass es im September die erste Zinssenkung gibt. Sollten die Inflationsdaten morgen aber schlechter ausfallen als gedacht und die Inflation wieder gestiegen sein, dann kann das die Laune an der Wall Street auch ganz schnell wieder kippen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass ein so niedliches Nagetier wie der Feldhamster hierzulande vom Aussterben bedroht ist. Tatsächlich sagt der Naturschutzbund Deutschland, dass 99% dieser Tiere seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts einfach verschwunden sind. Gerade einmal 7 Gramm, das ist so viel wie eine 1-Euro-Münze, wiegt das Tier bei seiner Geburt. Normalerweise treibt es sich dann, wenn es groß wird, in den Kornfeldern rum, häuft im Spätsommer und auch im Frühherbst kiloweise Körner und Samen an und fällt dann ganz gemütlich in einen fast 6-monatigen Winterschlaf. Das Problem, dieses Leben ist für den Hamster derzeit nicht so leicht möglich. Ein Bett im Kornfeld ist für das Tier nicht mehr leicht zu finden. Eine Expertin der Deutschen Wildtierstiftung erklärt es in einem Video bei YouTube so.
Der Feldhamster ist vom Aussterben bedroht in Deutschland, ist eine stark gefährdete Säugetierart, was damit zusammenhängt, dass er eine Art des Offenlandes ist. Das heißt, er lebt in Äckern, in Feldern und dort hat sich in den letzten 60 Jahren ziemlich viel verändert. Und damit kommt der Feldhamster nicht so gut zurecht. Also er ist ökologisch nicht auf die aktuelle Bewirtschaftungsweise angepasst.
Immer weniger Ackerflächen, immer neue Erntemethoden und all das ruiniert auch die frühe Ernte im Hochsommer den Lebensraum dieser putzigen Tiere. Pflanzenschutzmittel zerstören zusätzlich Kräuter, Insekten, eine wichtige Nahrung für unseren Hamster. Also was tun? Vielerorts, zum Beispiel in Leipzig, laufen bereits gemeinschaftlich organisierte Zuchtprogramme von Behörden, von Zoos und regionalen Landwirten. Wie erfolgreich die Tiere sich tatsächlich wieder ansiedeln lassen, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Dann heißt es für die Hamster bald hoffentlich doch wieder, ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei.
Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei, denn es ist Sommer und was ist schon dabei?
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass damals,
vor langer Zeit, in einer weit, weit entfernten Galaxis,
ein junger Mann eine Idee hatte. Eine Idee für einen Kinderfilm, der im Weltraum spielen sollte. Was daraus entstand, war das wohl erfolgreichste Science-Fiction-Franchise der Filmgeschichte. Wir sprechen von dem Filmemacher und Regisseur George Lucas, dem Macher von Star Wars. Der kleine George Lucas wuchs bei seinen Eltern auf einer Ranch auf. Sein Vater war
Eigentümer einer Schreibwarenhandlung und er erzog seine Kinder sehr streng, um sie auf das Arbeitsleben vorzubereiten. Der damals noch junge George hatte jedoch ziemlich andere Vorstellungen von seiner Zukunft als der Vater. Und statt nach dessen Wunsch die Schreibwarenhandlung zu übernehmen, begann er ein Filmstudium in Los Angeles. Nach vielen Kurzfilmen und einem darauffolgenden Stipendium hatte er dann 1973 die Idee für ein Science-Fiction.
I said, well, I've been thinking about kind of a space adventure, Saturday matinee serial kind of movie. And they said, okay, well, we'll do that.
Nach Überarbeitung des Skriptes entstand dann 1977 das Drehbuch mit dem Titel Krieg der Sterne. Und daraus entstand dann ein Film, der den Start für eine lange Ära markieren sollte. Ganze 12 Teile wurden produziert.
In only 9 days, Star Wars has grossed more money than any movie in Dallas history.
Danach folgten noch Meisterwerke wie Indiana Jones, ebenfalls eine Filmreihe mit 5 Folgen, die bis heute als Klassiker gelten.
Good afternoon, Dr. Jones.
I ought to kill you right now.
Not a very private place for a murder?
Well, these Arabs don't care if we kill each other. They're not going to interfere in our business.
Heute wird dieser George Lucas 80 Jahre alt. Er hat einen langen Weg hinter sich. Er verhalf nicht nur sich selbst zum Erfolg, sondern auch Kollegen wie Harrison Ford, der mit der Rolle als Han Solo bei Star Wars weltberühmt wurde. Ein Mann, der Filmgeschichte geschrieben hat, der Schöpfer von ganzen Welten oder besser gesagt Galaxien wie Star Wars und Indiana Jones. Für seine Werke bekam George Lucas 4 Oscars. Wäre ja auch schade gewesen, wenn George Lucas auf seinen Vater gehört und stattdessen ein Leben lang Füllfederhalter verkauft hätte, oder? So ist er seinen eigenen Weg gegangen. Gut so. Ich wünsche Ihnen einen selbstbewussten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.